ARD.
Die elektronische Patientenakte kommt. Was spricht dafür und warum kann man widersprechen?
Superreiche beschleunigen den Klimawandel.
Handys verboten. Warum Künstler keinen Bock mehr auf filmende Fans haben.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Dienstag, der 29. Oktober und wir sind wieder Uli Spinnrad und Nina Häuser und sagen Hallo und guten Morgen.
Ja, und ich habe vor ein paar Wochen Post von meiner Krankenkasse bekommen. Die gesetzlichen Krankenkassen verschicken ja gerade Briefe an alle, die bei ihnen versichert sind. Da geht's um die elektronische Patientenakte, kurz EPA. Und ich muss gestehen, ich habe echt angefangen, den Brief zu lesen, dann aber schnell gedacht, oh, ganz schön viel, wird schon alles okay sein.
Ja, ich habe in der Vorbereitung jetzt auch mal geguckt, ich habe diesen Brief schon im Juni bekommen in meiner Krankenkassen-App. Kann man sehen, wie ich damit umgegangen bin. Wahrscheinlich einmal überflogen und dann irgendwie gedanklich einen Haken dran gemacht. Ich konnte mich jedenfalls nicht mehr daran erinnern. Ich habe ihn aber auch schon bekommen, ja.
Ja, diese EPA, die kann man ja als gesetzlich Versicherter schon seit 2021 beantragen. Das haben aber laut Techniker Krankenkasse bisher nur etwa 5% aller Versicherten gemacht. Und ab Januar 2025 sind die Krankenkassen jetzt verpflichtet, eine elektronische Akte bereitzustellen. Diese Akte soll alle möglichen Daten von uns digital speichern. Für die Privatversicherten soll es sowas auch geben. Da gelten aber ein paar andere Regeln. Wir reden jetzt hier nur von den gesetzlich Versicherten.
Also die Ärzte müssen dann ihre Daten und Ergebnisse zu den Patienten da einfügen, aber der Patient kann auch selber Dokumente hinterlegen, zum Beispiel von Arztbesuchen aus der Vergangenheit, damit man dann da alles gesammelt an einem Ort hat sozusagen und die Ärzte auch von überall auf die Informationen zugreifen können. Das soll sich auch ganz einfach über die Apps der Krankenkassen regeln lassen. Und man soll da, so sagt es das Gesundheitsministerium, auch Dokumente sperren oder löschen können. Und auch die ganze Akte soll man später wieder löschen lassen können, wenn man sich doch irgendwann dagegen entscheidet.
Ja, und die Krankenkassen verschicken zurzeit eben diese Briefe, um die Patienten darüber zu informieren. Und was wichtig ist zu wissen, das steht auch in dem Brief, man kann dieser elektronischen Patientenakte auch widersprechen. Aber es zeigt sich eben schon jetzt, die meisten widersprechen nicht.
Nee, eher im Gegenteil. Die Kollegen vom SWR haben mal in Mainz vor einer mobilen Aufklärungsstelle bei den Menschen nachgehört, wie sie diese EPA finden. Und da ist viel Positives zu hören.
Ja, warum nicht? Wenn alle Ärzte, zu denen sie hingehen, auch darauf Zugriff haben, das wäre schon von Vorteil.
Egal zu welchem Arzt man gehen kann, der kann also sofort sehen, was für Wehwehchen man hatte und kann sich sofort einen Überblick schaffen.
Wenn mich das überzeugt, was ich an Informationen erhalte, stimme ich bestimmt zu, weil ich finde generell Digitalisierung schon was Gutes.
Also was spricht dafür und was spricht dagegen? Fangen wir mit dem Dafür an. Dafür spricht auf jeden Fall, dass die Dokumente nicht mehr verstreut bei verschiedenen Ärzten rumfliegen. Gerade wenn man zwischen Hausarzt und vielleicht verschiedenen Fachärzten hin und her pendeln muss, kann das ja eine echte Hilfe sein. Dafür spricht auch, dass im Notfall schneller gehandelt werden kann. Also wenn eine Person zum Beispiel nicht ansprechbar ist, dann kann der Rettungsdienst anhand der Patientenakte sehen, das sind vielleicht Vorerkrankungen, er hat auch schon irgendwelche Medikamente, die er regelmäßig nimmt, bestehen Allergien und so kann man das alles schon vorher wissen.
Ja, die Krankenkassen finden die EPA übrigens auch gut, weil sie hoffen, dadurch Kosten sparen zu können. Bereits durchgeführte Untersuchungen werden dann nämlich bei verschiedenen Ärzten nicht doppelt gemacht. Also sowas wie Röntgenbilder oder Blutbilder oder so. Und somit werden sie auch nicht doppelt abgerechnet. Und auch Medikamente würden nicht einfach verschrieben und von der Kasse übernommen werden müssen. Außerdem erhoffen sich die Krankenkassen Entlastung in der Verwaltung, dadurch, dass Patienten und Ärzte eben selber Zugriff auf die Akten haben.
Also so viel zu den Vorteilen der elektronischen Patientenakte, aber wie gesagt, man kann sich auch gegen sie aussprechen, weil die Daten, die darauf gespeichert werden, die gehören ja uns, also den Patienten. Die Krankenkassen sagen, dass bislang kaum Menschen widersprochen haben. Das ginge tatsächlich auch sogar ziemlich einfach. Man kann es nämlich digital machen, also per Mail oder in den Apps oder auch klassisch telefonisch oder bei der Kundenberatung vor Ort, haben halt nur bis jetzt wenig Leute gemacht.
Und weil ja jede Medaille bekanntlich zwei Seiten hat, auch die EPA, haben wir auch mal Gründe und Argumente für euch gesammelt, ihr zu widersprechen. Die größten Bedenken gibt's klar beim Datenschutz. Es gibt einige Stimmen aus der Medizin, die da einen Bruch der ärztlichen Schweigepflicht sehen. Allerdings kann man beim Einstellen der jeweiligen Dokumente auch sagen, welcher Arzt, welche Dokumente sehen darf und welche Dokumente man eben nur für sich privat dort gespeichert haben möchte.
Ja, das wiederum ist aber auch so ein Punkt, der kritisch betrachtet wird, weil dadurch, dass nicht nur die Ärzte, sondern auch Patienten Zugriff auf die digitale Patientenakte haben, könnten ja unliebsame oder auch unangenehme Informationen einfach mal gelöscht werden. Und dann haben die Ärzte eben auch nicht die Gewissheit der Vollständigkeit.
Kritik kommt auch von den Verbraucherschutzzentralen. Die finden nämlich, dass bisher nicht genügend zur elektronischen Akte aufgeklärt wurde. Generell sagen aber auch sie, dass das System eher die bereits genannten Vorteile mit sich bringt. Super reich sein, das ist ja schon eine verlockende Vorstellung, oder? Also zumindest mal so für ein paar Tage. Dass die größte Sorge im Leben ist, gerade nicht so ganz genau zu wissen, ob die neue 90-Meter-Yacht nun im Hafen von Saint-Tropez oder doch vor Sardinien liegt. Aber bei allem Bling-Bling, so richtig gut angesehen sind Superreiche nicht, zumindest in Europa. Vor allem, wenn es um Dinge wie Verantwortung geht. Da kommt immer schon mal häufiger die Frage auf, was machen diese Leute eigentlich mit ihrem ganzen Geld? Wie helfen Milliardäre im Kampf gegen Armut und soziale Ungleichheit?
Ja, und da müssen wir über Oxfam reden. Das ist ein Zusammenschluss verschiedener Hilfs- und Entwicklungsorganisationen. Und diese Organisation Oxfam stellt die Superreichen regelmäßig an den Pranger. Für ihren jüngsten Bericht hat sich die Organisation den Lebensstil von 50 der wohlhabendsten Menschen auf dieser Welt angesehen. Tja, und das plakative Fazit ist, viele Superreiche verursachen durch ihre Investitionen, also vor allem in viel Beton, nämlich Immobilien, aber eben auch in Privatjets und Yachten, in 90 Minuten im Schnitt mehr Treibhausgase als ein ganz normaler Mensch in seinem ganzen Leben.
Boah, das muss man sich mal überlegen. Im Schnitt setzen die sich demnach alle 2 Tage in den Flieger und verbringen fast 18 Tage im Jahr in der Luft.
Ja, Modellbeispiel für diese Berechnung war Elon Musk. Kein Wunder, der gilt ja auch als der reichste Mensch der Welt. Und der verfliegt im Jahr 5.500 Tonnen Kohlendioxid. Zum Vergleich, ein durchschnittlicher Mensch auf der Welt würde dafür mehr als 830 Jahre brauchen. Der Oxfam-Bericht deckt sich da übrigens auch mit den Recherchen anderer Wissenschaftler. Die sagen nämlich auch, dass Superreiche den Klimawandel beschleunigen.
Oxfam findet dafür auch starke Worte. Die Superreichen würden unseren Planeten wie ihren persönlichen Spielplatz benutzen und ihn aus Vergnügen und Profitgründen in Brand setzen.
Ja, und da kann man sich natürlich schon fragen, wenn man das so hört, wieso sollte ich denn eigentlich weniger fliegen, wenn es ja eigentlich die Reichen und vor allem Superreichen sind, die das Klima zerstören.
Ja, klar kann man sich das fragen. Oxfam fordert deswegen auch, dass Regierungen beim Klimaschutz gezielt auf die Reichen gucken sollten und Superjachten und Privatjets verbieten oder wenigstens deutlich höher besteuern müssten. Auch wenn das natürlich schon ein heftiger Eingriff in das Leben der Menschen wäre.
Ja, da sind wir auch wieder beim Thema Verbote, weil, das haben wir auch schon oft gemerkt, Klimaschutz, der über Verbote kommt, der kommt bei den Menschen nicht gut an. Und dann ist da ja auch noch die Frage, ob und wie man Luxus regulieren will.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sagt deshalb auch, dass es politische und individuelle Maßnahmen für alle braucht, um den CO2-Ausstoß in Deutschland zu senken. Also zum Beispiel sowas wie ein Verbot für Inlandsflüge, bessere Anreize, weniger Fleisch zu essen und eine Wärmedämmstrategie, die hilft, Wohnungen energieeffizienter zu machen.
Aber Oxfam wirbt auch immer wieder für eine spezielle Reichensteuer, um mit dem Geld die Auswirkungen des Klimawandels im globalen Süden zu bezahlen. Und wahrscheinlich hat die Organisation ihren Bericht auch strategisch genau jetzt veröffentlicht, weil die nächste Weltklimakonferenz ansteht. Die beginnt nämlich in 2 Wochen in Aserbaidschan. Und da kommen dann im Vorfeld immer allerlei Berichte und Studien raus. Die Organisationen hoffen so natürlich, dass sich die Politiker dann um das jeweilige Thema kümmern und den internationalen Klimaschutz vorantreiben.
Unsere Kurznachrichten.
Die IG Metall hat für heute zu Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie aufgerufen. Schon seit Mitternacht wird gestreikt, weil zu dem Zeitpunkt die Friedenspflicht in den Tarifverhandlungen vorbei war. Die Streiks sind bundesweit, unter anderem bei Ford in Köln, bei BMW in Leipzig und Regensburg und beim Technologiekonzern ZF in Saarbrücken.
Der spanische Fußballer Rodri von Manchester City ist Weltfußballer des Jahres. Er wurde gestern in Paris mit dem sogenannten Ballon d'Or ausgezeichnet. Er hat ja unter anderem im Sommer mit Spanien den EM-Titel gewonnen. Ein Skandal gab es bei der Gala auch. Real Madrid hat sie nämlich boykottiert. Der Verein dachte, dass sein Spieler Vinicius Junior den Preis bekommt. Weil aber vorher schon durchgesickert ist, dass das nicht so ist, war der Verein beleidigt und die Delegation mit 50 Leuten ist zu Hause geblieben.
Die Bundesregierung hat die Hinrichtung des Deutsch-Iraners Jamshid Rashid Shammat im Iran scharf verurteilt. Außenministerin Baerbock hat von einem menschenverachtenden Regime gesprochen. Der Iran hatte Shammats Hinrichtung gestern verkündet. Er war im vergangenen Jahr nach einem umstrittenen Prozess zum Tode verurteilt worden, wegen Terrorvorwürfen. Angehörige und Menschenrechtler haben die Vorwürfe jedoch immer zurückgewiesen.
Wir haben es ja gestern schon mal kurz erzählt, Bob Dylan hat ein Konzert in Düsseldorf gespielt und hat dabei Handys verboten, weil er keinen Bock drauf hat. Und damit steht er auch gar nicht so allein da. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Aber zuerst mal kurz ein paar Eindrücke aus Düsseldorf, wo wir uns mal umgehört haben.
Ich finde das recht gut. Also man kann dann besser den Moment genießen und sich einfach mehr auf dieses Erlebnis einlassen, denke ich. Ja.
Es ist definitiv besser als einen ganzen Abend nur auf irgendwelche Handys zu starren.
Ja, richtig. Ne? Und wir sind klein. Wenn einer das Handy noch vor die Nase hält, dann sehen wir erst recht nichts mehr. Also auf verschiedenen Ebenen sehr klug.
Das ist ganz toll, man kann sich aufs Konzert konzentrieren, ganz einfach.
Tja, wobei Dylan da schon eine Extremform gewählt hat, um Handys von seinen Konzerten zu verbannen. Man wurde schon beim Ticketkauf darauf hingewiesen, dass sie verboten sind. Und in der Konzerthalle bekam man dann so eine kleine Tasche mit einem Magnetschloss, wo die Handys reingesteckt werden mussten. Und das Schloss, das konnte nur in bestimmten Bereichen geöffnet werden, die außerhalb der Konzerthalle liegen.
Bob Dylan formuliert das so: Wir öffnen unsere Augen etwas weiter und unsere Sinne sind geschärfter, wenn wir die gewohnte Technikkrücke verlieren. Also so weit, so extrem. Aber er ist auch nicht der einzige Künstler, der von den Smartphones genervt ist.
Ja, Alicia Keys hat vor Jahren schon Handys bei ihren Konzerten verboten. Superstar Adele hat mal bei einem ihrer Konzerte einen Fan direkt angesprochen mit den Worten: Hör bitte auf zu filmen, ich bin hier, ganz real. Und Coldplay hat es nochmal anders gemacht. Bei einer Show in München hat Frontsänger Chris Martin zwar kein Handyverbot ausgesprochen, aber er hat sich was von seinen Fans gewünscht. Nämlich, dass alle nur für einen Song mal das Handy in der Tasche lassen und einfach mal nur den Moment mit der Band genießen.
Und die Fans sollen anschließend gesagt haben, das sei der beste Moment in dem Konzert gewesen. Übrigens verbieten auch einige Festivals Handys, zumindest teilweise, so wie das Melt Festival oder auch das Fusion Festival. Das ist also die eine Seite der Medaille. Es gibt aber natürlich auch die andere, weil klar, auch die Künstler profitieren ja von diesem vielen Gefilme. Die Clips werden anschließend bei TikTok oder YouTube gepostet und weiterverbreitet und das hilft natürlich vor allem nicht ganz so berühmten Künstlern, weil es ist ja quasi kostenlose Werbung.
Absolut. Und die Fans warten ja auch teilweise jahrelang, bis ihr Lieblingskünstler endlich auf Tour geht. Und die geben teilweise wahnsinnig viel Geld für die Tickets aus. Und dann wollen sie halt eine schöne Erinnerung auf dem Handy haben. Ja. Dass die Qualität wahrscheinlich eher bescheiden ist, das ist dann mal zweitrangig. Und deshalb gibt es auch solche Stimmen bei Konzerten.
Ich muss sagen, wenn die junge Frau vor mir sie nicht immer gefilmt hätte, wie auch immer die das geschafft hat, dann hätte ich vieles gar nicht mitbekommen, weil ich konnte dann auf dem Handy der jungen Frau vor mir quasi das Konzert sehen. Ich fand das in dem Fall gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Ja. Die Stimmen gibt's auch. Und ich persönlich muss sagen, ich würde mein Handy auch nicht in so eine Tasche stecken bei einem Konzert. Also nicht filmen ist ja das eine, aber ich möchte ja trotzdem irgendwie erreichbar sein. Ne? Das geht wahrscheinlich auch anderen so, die dann zum Beispiel ihre Kinder bei einem Babysitter haben, um auf so ein Konzert gehen zu können. Ja. Oder aus anderen tausenden möglichen Gründen. Und zur Wahrheit gehört ja auch, viele Künstler nutzen die Smartphones ja auch ganz gerne, um zum Beispiel bei ruhigen Liedern dann auch eine Atmosphäre zu schaffen.
Das stimmt. Dann sollen plötzlich alle die Handys rausholen und das Licht am Handy anmachen, was ja auch toll aussieht. Wenn das Tausende gleichzeitig machen und es dann ansonsten so dunkel drumherum ist. Also ein umstrittenes Thema und es wird nicht das letzte Mal sein, dass Handys bei Konzerten Schlagzeilen machen. Oder eben keine Handys bei Konzerten, so wie bei Bob Dylan.
Gerade mit der Auswechslung dann und vor allem auch die Nationalhymne, da musste ich echt mit mir kämpfen, muss ich sagen. Die eine oder andere Träne ist schon noch geflossen.
Ah, so endet eine große Karriere in der Fußballnationalmannschaft. Alexandra Popp war das. Sie ist gestern beim Länderspiel gegen Australien verabschiedet worden.
145 Länderspiele hat sie gemacht und war dabei so oft wichtig für die Mannschaft. Als Kapitänin und als Torjägerin. Immerhin ist sie die dritterfolgreichste DFB-Torjägerin aller Zeiten.
Ja, Poppy beendet aber nur ihre Nationalmannschaftskarriere. Beim VfL Wolfsburg in der Bundesliga spielt sie noch ein bisschen weiter. Wir machen auch weiter für euch.
Na klar.
Nina ist morgen wieder für euch da. Mhm. Dann mit Marlies. Kommt gut durch den Tag. Tschö.
Tschüss, bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.